Ich grüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke. Ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch und bin auch Mitglied des Kreiskulturverbandes Pinneberg, dessen Zweck es ist, Kunst und Kultur zu fördern. Es ist mir eine große Ehre und Freude, im Rahmen des Ausstellungsprojektes Erb, Last, Trauma und Chancen von Nachkriegsgenerationen auf Wunsch des Verbandsvorstandes mit den beteiligten KünstlerInnen ins Gespräch zu kommen. Es geht um Sichtweisen und um die persönlichen Erkenntnisse Einzelner. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wie hat sich das vorangegangene Zeitgeschehen auf uns, auf mich ausgewirkt? Welche Bedeutung hat es für unsere Nachkommen, Kinder und Enkelkinder? Martin Musiol sagt, mein beruflicher und künstlerischer Werdegang scheint widersprüchlich zu sein. Mir selbst ist erst spät aufgegangen, dass es doch nur eine Ausrichtung gibt, Menschen zu ergründen. So habe ich Biologie und Chemie studiert und als Gymnasiallehrer praktiziert. Parallel dazu begann ich meine Ausbildung an der Kunstschule Blankenese. Meine Weiterbildung in Psychologie und zum Beratungslehrer und die Betreuung von psychisch erkrankten und auffälligen Schülern erweiterten meinen Bezug. Künstlerisch beschäftigte ich mich fast ausschließlich mit Menschen, häufig in Extremsituationen, Konflikten und Stimmungen. Vor wenigen Jahren habe ich meine Familienchronik recherchiert und aufgeschrieben. Da bin ich meiner Eltern- und Großelterngeneration sehr nahe gekommen und deren Schweigen und der Erblast und der Kriegsgeneration. Hallo Martin,
ja, hallo.
Schön, dass du heute da bist. Wir wollen ja heute über das Thema Erblast sprechen. Und zwar ein kleiner, unscheinbarer Artikel in der Frankfurter Rundschau war ja der Auslöser dafür, für dieses Projekt, für die Teilnahme an diesem Projekt. Warum?
Ja, dieser Artikel hat mir den Teppich unter den Füßen weggezogen und mich total in eine Situation, dass nichts mehr in meinem Familienleben, sag ich mal Familienleben, stimmte. Dass der Verbot des Lügens, Pinocchio, du kriegst eine lange Holznase, wenn du weiter lügst, also es war sehr eine Erziehungsmaßnahme und ich musste feststellen, dass mein Leben auf solchen Lügen aufgebaut ist. Vielleicht nicht unbedingt Lügen, weil nicht speziell gelogen worden ist, sondern aber durch Verschweigen. Was ich genauso empfunden habe.
Ja, und was genau hast du aufgedeckt?
In dem Zeitungsartikel, da ging es um eine Nachfrage, wer der meist, in den 80er Jahren war das übrigens, der meistgesuchte Nazi-Verbrecher ist, der in der Verhandlung noch steht. Und da stand der Satz, das ist ein Deutscher namens Anton Burger, der Anton Burger, der unter falschen Namen in Deutschland lebt. Und mein Vater lebte damals, lebt, ja. Ist er jetzt verstorben, unter falschen Namen in Deutschland. Ich wusste davon, dass er irgendwie mit dem Namen irgendwas nicht stimmte, weil ich früher schon mal was entdeckt hatte, dass auf einem Foto, alten Foto aus Ostpreußen, aus der alten Heimat meiner Eltern, er als Turner, er ist sehr sportlich gewesen, als Turner hinten drunter stand Anton Burger und dann irgendwie noch Sportfest so und so.
Aber zu dem Zeitpunkt, als du das entdeckt hast, hieß dein Vater gar nicht, kanntest du deinen Vater gar nicht als Anton Burger, sondern du musstest vermuten, aufgrund des Fotos, dass er Anton Burger heißt.
Ja.
Und wie hieß er denn eigentlich zu dem Zeitpunkt? Ja. Wie hattest du ihn kennengelernt?
Ich bin ein geborener Zielinski.
Ah ja,
Meine Familie hieß mit dem Familiennamen Zielinski.
Ja. Und dein Vater wusste auch nicht, dass du das Foto entdeckt hattest?
Nein. Sondern meine Mutter, die dabei saß, mit ihrem erschrockenen Ausruf, oh, was hast du denn da entdeckt? Das war so schrecklich, dass ich mich nicht mehr getraut habe, solche Dinge zu fragen, weil ich dachte, ich darf meine Eltern da nicht fragen, das ist irgendwas, ich darf es nicht.
Ja, du hast also vermutet, dass da irgendwie eine schreckliche Wahrheit dahinter
richtig,
steckt.
Richtig, richtig.
Und als du jetzt diesen Artikel in der Frankfurter Rundschau gelesen hast, gefunden hast, was passierte da mit dir?
Ich ging erst mal davon aus, das ist mein Vater, ist mein Vater. Denn die große Angst, was mache ich jetzt? Also ich habe dann meinen Bruder, der im Nachbarhaus wohnte, kontaktiert, meinen jüngeren Bruder, und wir haben uns beraten uns überlegt, wir müssen erst mal rauskriegen, wer dieser, ich sag mal, Gänsefüßchen Anton Burger ist, oder ob das nicht eine Verwechslung ist oder was weiß ich ist, bevor wir irgendwie vielleicht in Büchereien oder bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft mal nachfragen, welcher Anton Burger das sei. Da dachten wir, das dürfen wir auf keinen Fall jetzt machen. Dann würden wir die Staatsanwaltschaft auf meinen Vater aufmerksam machen. Und das würde unsere Familie total zerreißen. Erstmal wollten wir unseren Vater damit konfrontieren.
Ja.
Dann haben wir später unseren älteren Bruder, der nicht in derselben Stadt lebte, der in Lübeck wohnte, dem wir das nicht am Telefon erzählen wollten, sondern unter sechs Augen haben wir diese Strategie weiterverfolgt, und wir haben, man konnte nicht googeln damals, sondern wir mussten tatsächlich in Büchereien gehen und Ausleihen machen in Zeitungsarchiven gehen, und um irgendwie dem näher zu kommen. Aber es war wirklich schwierig, bis Monate später mein jüngerer Bruder eine Botschaft gefunden hat zu dem Anton Burger, was der gemacht hat. Das Geburtsdatum.
Ach so.
Und er war 10 Jahre älter als mein Vater.
Ah ja. Und das war
eine
Erleichterung.
Eine Erleichterung. Erstmal. Trotzdem, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Irgendwas stimmt hier nicht.
Und dann habt ihr euren Vater dann gefragt.
Genau, den haben wir zu Weihnachten Familie oder dann jetzt acht Augen davon erzählt, was uns jetzt gerade widerfahren ist. Und dass wir trotzdem die Situation nicht verstehen. Und er hat uns versprochen, am nächsten Morgen erklärt er uns, und er bringt noch ein paar Unterlagen mit und er erklärt uns, was er in den Jahren gemacht hat. Diese Geschichte, die er uns dann erzählte, es war erstmal die große Erleichterung, er ist nicht der die Judendeportation auf den griechischen Inseln organisiert hat, war dieser Anton Burger, und nachher auch der KZ-Kommandant von Theresienstadt nachher geworden ist. Also das war schon eine ganz andere Nummer. Aber mein Vater war trotzdem nicht unbelastet gewesen. Er ist mit am Kriegsende 23 gewesen und er hat aber in der Hitlerjugend eine führende Position gehabt, dass er da eine hochrangige braune Uniform getragen hat. Von 18 Jahren, mit 18-Jähriger schon das erste Mal, aber bis 23 immer da eine Hitlerjugend Offizier gewesen ist, der für das südliche Ostpreußen zuständig war.
Ja.
Also das war schon eine Nummer. Genau, und das hat er uns erläutert dann, erzählt.
Ja. Habt ihr das zum ersten Mal erfahren, dass er bei der Hitlerjugend war?
Dass er bei der Hitlerjugend war, das wussten wir vorher.
Er hat
über seine Sportlerkarriere, der Sport, und als junger Mensch ist er in die Hitlerjugend reingewachsen, und die haben ihn begeistert, also über den Sport erst ein ganz begnadeter Turner gewesen.
Mhm.
Da hat er seine Welt gefunden,
ja.
Aber anscheinend auch ideologisch.
Mhm.
Und das hat er nachher sicherlich, also der Ausdruck in der Nazi-Zeit, die Jugend geführt durch die Jugend.
Mhm.
Das war in der Hitlerjugend was. Also dass junge Menschen, die ideologisch fest da zu stehen, auch Verantwortung kriegten. Und das war mein Vater, eindeutig.
Ja.
Er war ein begeisterter Nazi.
Mhm.
Aber er war kein Kriegsverbrecher. Oder aber trotzdem diese Schuld, die er auf sich geladen hat, indem er, die hat er nicht später nicht so nicht eingestanden.
Mhm.
Das ist eigentlich das, was ich ihm vorwerfe, dass er nicht erklärt hat, wie er dazu gekommen ist. Wie er dazu gekommen ist, hat er schon erklärt, aber dass es irgendwie eine Verführung war und dass es eigentlich, dass er auch selber Schwierigkeiten hat zu erklären, wie er für so eine Ideologie begeistert sein konnte.
Mhm.
Also für mich ist die Frage, wie ich mich damals verhalten hätte.
Ja.
Das ist, das kann ich nicht beantworten.
Nee, das kann man, weil man heute in einer ganz anderen Zeit lebt, ganz anderes Wissen hat. Und,
aber so einen 18-Jährigen mit einem Offiziersrang zu ködern und ihm so zu anzuheben, was macht das mit einem 18-Jährigen?
Ja, in der damaligen Zeit, ja, klar.
Das ist, der fährt da mit.
Ja,
so.
Ja.
Und da eine Stärke zu haben als 18-Jähriger, da fing es im Grunde an, als 18-Jähriger zu sagen, halt, stopp, hier laufen Dinge falsch oder sowas.
Hinzu kommt ja noch, dass er wahrscheinlich, dass er ja auch Gefahr gelaufen wäre, wenn er, oder sich in Gefahr begeben hätte, wenn er alles abgelehnt hätte, oder?
Das glaube ich eigentlich gar nicht. Er hätte nur nicht so begeistert sein müssen.
Mhm.
Er hat ja, also sie haben ihn sicherlich nicht überredet, also sie haben ihm tatsächlich Dinge angeboten, die er dann auch wahrgenommen hat und hat nachher die Hitlerjugend, also in den letzten Kriegsmonaten aus Preußen, sicherlich auch die jungen Leute auch so geführt, Durchhaltewille und zu Volkssturm zu rekrutieren und die Panzergräben auszuheben. Und diesen Kampfwillen hat er bestimmt weitergetragen. Das hat er so nicht erzählt.
Ja. Und wie hast du deinen Vater so erlebt in späteren Jahren? So? Wie alt ist er denn geworden?
86.
Ah ja, das ist ja doch ein stattliches Alter.
Ja, also er ist später eindeutig kein Nazi mehr gewesen. Mhm. Also er ist sicherlich geläutert, aber er hat nicht diesen Mut gehabt zu sagen, das war total falsch, ich bin da so reingeraten und ich muss das überdenken, ich muss dazu stehen. Und das hat er nicht gemacht.
Mhm.
Das ist eigentlich das, was ich ihm vorwerfe.
Ja.
Aber dass er kein Nazi war, also mein Vater ist nachher Pädagoge, Heimleiter geworden und ich bin in diesem Heimbetrieb mit aufgewachsen. Er hat Dinge thematisiert, das muss in den 62, 63 irgendwie gewesen sein. In dem Alter, da war ich dabei eben, da war ich auch 14 vielleicht oder 12, 13, 14. Es gab immer so Heimabende, wo er mit den Jugendlichen, das waren männliche Jugendliche, Lehrlinge, Filmvorführungen gemacht hat und er hat einen Film aus der Landesbildstelle sich geben lassen über die Nazi-Gräuel.
Mhm.
Und wie er mit den Jugendlichen und mich dazwischen dieses Thema angegangen hat, da er ist total schockiert und total ehrlich und total offen gewesen und betroffen von diesen Verbrechen der Nazi-Zeit.
Ja.
Das weiß ich. Das ist
wahrscheinlich hat er es auf seine Art verarbeitet.
Ja. Sicherlich wusste er so das auch nicht, wie das in Bergen-Belsen ausgesehen hat.
Ja.
Und sowas.
Ja.
Er hätte sicherlich andere Dinge bemerken müssen, aber das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
Hat er mit euch denn später, als ihr älter wart, auch über die Zeit gesprochen? Auch im, ja, sehr viel später. ich mal, nachdem ihr ihn mal damit konfrontiert habt?
Es kam immer das alte Lied, also ich sag das immer ein bisschen so, die verlorene Heimat, wir sind Vertriebene, wir sind ja auch Opfer. Also gerade das ist fast noch eher von meiner Mutter. Mein Vater hat das gar nicht so gesagt, aber das war immer, das Kriegstrauma war von meinen Eltern, wir sind Vertriebene. Und nicht alle aus der Familie haben die Flucht überlebt. Also es gab da auch schreckliche Dinge. Das war immer im Vorrang und nicht, wir haben uns verführen lassen. Wir haben auch einen Teil Mitschuld. Wir haben auch tatsächlich...
das haben sie dann lieber verdrängt.
Das haben sie absolut verdrängt und verschwiegen.
Ja. Und was hat das alles was mit dir gemacht? So.
Ja, unsere Ausstellung heißt ja Erblast, Traumata und Chancen der Nachkriegsgeneration. Es ist beides für mich. Also es ist vielleicht immer noch ein Trauma. Ich bin immer noch
traumatisiert.
Am Recherchieren, an dieser Zeit, wie andere durch diese Kriegssituation oder durch die Nazizeit gekommen sind. Diese Lebensläufe interessieren mich sehr.
Also du hast für dich noch keine Lösung gefunden, keinen inneren Frieden?
Nein, ich habe aber ich habe keine Schuld an dieser Sache, ist es nicht, aber ich spüre eine Verantwortung. Eine Verantwortung für meine Eltern. Mhm. Also ich muss sie nehmen, weil meine Eltern das nicht übernommen haben. Mhm. Den Opfern dieser Zeit irgendwie gerecht zu werden. Mhm. Also ich habe zum Beispiel viel Interviews gemacht mit Zeitzeugen und im Grunde auch im Schanzenviertel in Hamburg, in dem ich viel gemacht habe. Die jüdische Vergangenheit, die jüdischen Personen, die im Schanzenviertel gelebt haben, habe ich recherchiert mit Hilfe im Staatsarchiv dort. Auf meinen Recherchen bin ich auch ein bisschen dann stolz, irgendwie die meisten Stolpersteine, die in der Schanze liegen, beruhen auf meinen ersten Recherchen, wo sehr mühselig war, überhaupt diese jüdische Schicksale oder erstmal Personen erstmal zu identifizieren als jüdische Personen und dann über deren Deportation und was aus ihrem Schicksal geworden ist. Ganz unterschiedliche Schicksale. Habe ich gemacht, aber nicht mehr, aber nicht weniger.
Du hast dir einiges vorgenommen.
immer noch.
Ja, ich merke, du bist voll in dem Thema drin und eigentlich kannst du ja gar nichts für.
Nein.
Aber du möchtest gerne dem nachgehen. So.
Ja. Nicht irgendwie zu verschweigen, zu vernebeln. Ja. Vergessen wir das doch, lassen wir das doch. Nein, wir haben, also ich spüre diese Verantwortung, weil wir haben sie im Grunde alle, die Verantwortung, das wachzuhalten, damit sowas nie wieder passieren kann. Und auch kleine Anzeichen, die wir jetzt schon immer wieder sehen, auch wirklich zu sehen und bewusst zu machen, wo das hinführen kann.
Ja, ich denke, wir machen hier jetzt erstmal Stopp. Und denn du wirst ja auch eine Lesung halten auf der Ausstellung. Und aber eins wollte ich noch mal kurz anschneiden, ein Thema. Und zwar hast du im Bücherschrank deiner Mutter ein ganz bestimmtes Buch gefunden.
Ja, das und? Ich letztendlich auch in Bildern jetzt verarbeitet habe, die auch in der Ausstellung zu hängen sind.
Ja, und worum geht es da in dem Buch?
Das ist ein Erziehungsratgeber von Dr. Johanna Harrer, die in der Nazizeit bei allen Eheschließungen den Trauleuten mitgegeben worden ist. Mhm. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Mhm. Und das habe ich nicht in der Originalausgabe, sondern in einem Nachdruck aus den 60er Jahren habe ich im Schrank meiner Eltern gefunden. Und was ich da gelesen habe, lässt mir wirklich eine Gänsehaut entstehen, was das für eine Erziehung war. Und habe ich sie erlebt? Habe ich die Erziehung erlebt? Ich kann mich nicht an diese frühkindliche Erziehung erinnern.
Ja.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir, und nicht nur ich, sondern ganz viele aus meiner Generation, das erlebt haben, das lässt mich schon gruseln. Ja. Weil also, soll ich mal zwei Sätze zitieren,
ja, was ja, da so gerne. Drinsteht? Ja, gerne, zitiere mal zwei Sätze. Ja.
Was war denn das? Also, die deutsche Mutter kennt keine Fehler, außer den einen, ihr Kind zu verzärteln. Das Neugeborene sollte es wird empfohlen, das Neugeborene 24 Stunden ganz zu isolieren.
Also.
Die Kinder sollten, also es sind immer verschiedene Zitate jetzt, Kinder sollten ein eigenes Zimmer haben, in dem sie möglichst alleine bleiben. Und wie eine Mutter oder eine Person überhaupt ein Kind auf dem Arm nimmt, es so zu halten, dass möglichst, ich mache mal so ein bisschen das vor, möglichst wenig Körperkontakt dabei ist.
Ja.
Und dann finde ich noch gruseliger. Und beim Anschauen des Kindes ihm nicht in die Augen zu schauen.
Also wirklich. Also ja, was soll dann aus dem Kind werden? Also eigentlich total das Gegenteil von dem, was heute ne, sagt man ja, nur so viel Hautkontakt und Blickkontakt wie möglich. Ne? Ja. Also ja, gruselig, wirklich gruselig.
Ich habe da eine ganze Reihe Zitate.
Und aus dem Buch wirst du auch lesen?
Ich habe acht verschiedene Zitate genommen, die ich ein bisschen stilisiert bebildert habe.
Ja.
Was bei diesen Kleinkindern, wenn man Kleinkinder darstellt, sind sie immer erstmal ursprünglich, also gleich niedlich, denkt man, aber dass sie nicht niedlich da sind auf den Bildern. Das habe ich versucht, dass man sich nicht sofort mit ihm identifiziert, sondern Distanz hat.
Ja.
Das habe ich da versucht.
Ja.
Das heißt, diese Zitate sind dort.
Mhm.
Und auch die letzte Frage bei dem letzten Bild ist, was hat das mit uns gemacht?
Ja. Die Lesung mit Martin Musiol in der Pinneberger Drostei findet am Sonntag, den 14.11. in der Vormittagsmatinee und am Dienstag, den 16.11. im gemischten Abend um 19 Uhr statt. Elisabeth Melzer-Geißler lebt seit 1984 als freischaffende Autorin und Musikdozentin in Schleswig-Holstein in der Nähe von Elmshorn. 2020 erschien ihr letztes Buch, Eine Reise zu Igor Mitorei. Vor vielen Jahren stand sie erstmalig vor einer Skulptur des Künstlers. Es war auf der Mathildenhöhe in Darmstadt, vor der Kunstgalerie. Im Außenbereich lag eine Skulptur, ein überdimensionaler Kopf aus Bronze, wie alle Werke des bildenden Künstlers, ein Torso. Erst viel später erfuhr sie, dass dieser Künstler während des Zweiten Weltkrieges in ihrer Heimatstadt zur Welt gekommen war. Und so begab sie sich zwischen 2016 und 2019 auf Reisen nach Polen und Frankreich, nach Italien und Sachsen und kam bei ihrer Erblast an. Hallo Elisabeth, wie sind denn deine persönlichen Erkenntnisse und Erlebnisse als Person der Nachkriegsgeneration?
Zunächst mal muss ich sagen, ich bin die jüngste von drei Geschwistern. Meine Schwester ist mitten im Krieg geboren. Meine Mutter ist mit ihr durch die ausgebombte, brennende Stadt gefahren. Auch das habe ich mehrfach so auch von emotional geschildert bekommen, wie sie alles verloren haben. Mein Bruder ist kurz nach dem Krieg geboren und ich bin in aller Ruhe in einer relativ friedlichen Welt aufgewachsen, wenn man davon absieht, dass bei uns sichtbar immer Militär da war und hörbar immer Düsenjäger unterwegs waren.
Welche Bedeutung hat dieser Ort für dich?
Ich bin in einem kleinen Ort in der Nähe von Dresden groß geworden und das hat mich zur Beschäftigung mit diesem Künstler Igor Metorai geführt, weil ich auf vielen Umwegen durch Interviews aus einem italienischen Buch und durch Nachfragen beim internationalen Suchdienst bin ich darauf gekommen, dass er Igor Metorai eben in Ödaran geboren wurde und seine Mutter Zwangsarbeiterin war und der Vater Kriegsgefangener. Ja, und deshalb hat der Ort für mich sehr viel Bedeutung. Ich habe auch viel hinter den Kulissen mitbekommen, weil mein Vater Pfarrer war und auch oft heimlich Leute zu ihm gekommen sind, von Erlebnissen erzählt haben. Und auch die Kriegsgeneration habe ich sehr direkt mitbekommen, denn wir hatten sehr viele Geflüchtete im Ort, die dann dort eben wohnen geblieben sind. Und ich habe als Kind schon die verschiedenen deutschen Sprachnuancen kennengelernt.
Du wohnst ja jetzt hier in Schleswig-Holstein. Wie kommt es?
Ja, ich bin vor knapp 40 Jahren mit meiner Familie hierher gezogen. Und ich habe aber schon immer von der Elbmündung geträumt und habe als Jugendliche oft an der Elbe in der Nähe von Dresden gesessen oder an unserem kleinen Dorfbach oder im Stadtwald und habe mich dorthin geträumt, wo das Wasser fließt, nämlich in die Nähe des Meeres. Und das, ich bin sehr froh, dass ich hier herausgekommen bin.
Jetzt ein neues Buch herausgebracht von Igor Metorai. Wer war er und wie kommst du, welchen Bezug hast du zu ihm?
Igor Metorai ist ein berühmter bildender Künstler gewesen, der in allen großen Städten zu Hause war, für die bedeutendsten Bühnen in Italien gearbeitet hat. Und er ist per Negativzufall in meiner Heimatstadt geboren, nämlich während des Krieges 1944. Als Sohn einer Zwangsarbeiterin, ja, einer polnischen und eines französischen Kriegsgefangenen. Mhm. Und keiner in meiner Stadt wusste über ihn Bescheid. Mhm. Nur überall war zu lesen, auch in Zeitungsartikeln, wenn er große Ausstellungen hatte, in Italien, in London, in Barcelona. Immer stand dabei Igor Metorai, 1944 geboren in Ödaran. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Dresden.
Ja, und aber was ist dein Bezug zu ihm? Warum hat dich diese Person so interessiert?
Mich hat es einfach neugierig gemacht, weil er ein berühmter Künstler ist. Mhm. Aber als Überschrift über einem Zeitungsartikel stand der große Unbekannte aus Ödaran. Und ich glaube nicht an das große Unbekannte. Das hat mich neugierig gemacht. Und ohne dass ich es wusste, habe ich schon einmal vor ungefähr 20 Jahren vor einer Skulptur gestanden. Das war in Darmstadt. Ich war auf der Buchmesse in Frankfurt am Main und habe aber in Darmstadt gewohnt und dort war eine Skulptur von ihm, aber ich wusste nicht, dass es Igor Metorai ist und ich wusste auch nicht, dass er in meiner Heimatstadt geboren ist.
Warum hast du dich dann auf ihn eingelassen?
Weil ich seine Kunst faszinierend fand. Er hat immer Torsi geschaffen, überdimensional groß, meistens eben also Köpfe oder Körper mit verletzten Armen, Gesichter mit einer verletzten Haut und so weiter. Und ich habe dann halt im Internet recherchiert und bin darauf gekommen, dass er wirklich in der ganzen Welt bekannt ist, in Deutschland vielleicht noch am wenigsten, aber er war auch schon in Berlin im Auswärtigen Amt, da im Außenbereich. Er war in Frankfurt am Main auf dem Campus der Universität. Er ist noch immer in Bamberg. Es gibt schon einige Skulpturen von ihm hier, aber viele, die meisten in Italien. Und das Internet hat mich einfach fasziniert, was ich von ihm gesehen habe. Ja. Und dann habe ich gedacht, aber jetzt will ich endlich mal Skulpturen von ihm in echt sehen.
Ja.
Sozusagen den Skulpturen gegenüberstehen in der Natur, in einer Stadt. Und habe mich von da auf Reisen begeben. Und ich wollte auch auf seine Lebensspur kommen, also ja, auf den Hintergrund, wie er groß geworden ist, warum er in meiner Heimatstadt geboren worden ist.
Und warum ist er in deiner Heimatstadt geboren worden?
Ich bin, wie gesagt, auf vielen Umwegen darauf gekommen. Ich habe angefangen, Italienisch zu lernen, um in Italien, wo er am bekanntesten war, zurechtzukommen, auch alleine mich bewegen zu können. Und meine Lehrerin hat mir ein Buch geschenkt, das sind Interviews gewesen. Und dadurch bin ich überhaupt darauf gekommen, dass er in meiner Heimatstadt sogar im Krankenhaus geboren worden ist, was damals gar nicht üblich war im Krieg, weil die gerade polnische Zwangsarbeiter kam eigentlich in der schrecklichen Hierarchie des Nationalsozialismus gleich nach Zigeunern, Juden, Russen, kamen eigentlich gleich die Polen, sind dementsprechend schlecht behandelt worden. Und ich bin durch viele Umwege drauf gekommen, dass er in einem Nachbarort war die Mutter Zwangsarbeiterin und der Vater in Kriegsgefangenschaft. Und dort, die durften sich eigentlich gar nicht kennenlernen, die durften auch kein Kind miteinander haben.
Ja.
Und der Vater ist auch nirgends genannt. Und ich bin dann eben drauf gekommen und bin durch die Interviews und bin dann auf Suche gegangen. Ich habe kombiniert, dass er wahrscheinlich in der katholischen Kirche getauft worden ist, weil die Mutter Polin ist. Und bin dann durch die katholische Kirche auf das Taufdokument gekommen. Und dann hatte ich den Geburtsnamen der Mutter und konnte mich dann beim internationalen Suchdienst weiter erkundigen.
Ja, du bist ja auch nach Italien gereist.
Das war meine erste größere Reise. Mhm. Ich habe in Italien angefangen, weil er dort am bekanntesten ist, ja.
Ja.
Und dort auch begraben liegt.
Mhm. Ja, und was hast du dort herausgefunden?
Ich bin als erstes in seinem Wohnort gewesen, wo er seit Ende der 70er Jahre gelebt hat. Und wo seine Urne begraben liegt, obwohl er in Paris im Hospital gestorben ist. Er war schon lange Zeit sehr krank und musste regelmäßig zu den großen Untersuchungen nach Paris. Ich war auch in Paris, dort auf dem Gelände des Hospitals, und dort sind auch Skulpturen von ihm dann in dem großen Wirtschaftsviertel in Le Fons. Und in Italien war ich in Pietrasanta, das ist nördlich von Pisa, der Ort. Übrigens auch in Pisa war die letzte große Ausstellung zu seinen Lebzeiten, und es ist der gefallene Engel dort direkt neben dem schiefen Turm auch liegen geblieben.
Ja.
Und einmal habe ich es erlebt bei einer Flugreise, dass wir wirklich nur mal dort auf dem Gelände, über das Gelände des schiefen Turms gekreist sind, und ich habe also den wirklich den gefallenen Engel, Angelo Caduto, habe ich von Ferne immer kleiner werden sehen. Das war sehr beeindruckend. In Pietrasanta habe ich im Außenbereich den Centauro gefunden, eine ganz besondere Skulptur, an der er mehrere Jahre gearbeitet hat. Und später habe ich dann durch Verbindungen, durch eine Freundin, Verbindung dort zum Kulturamt bekommen, durfte dann ein Studio besuchen, also Studio, es heißt Werkstatt für uns hier, war in der Bronzewerkstatt bei dem Meister, der ganz viel für ihn gearbeitet hat. Ich war in der Marmorwerkstatt, wo ganz viele Statuen von ihm, also Skulpturen von ihm geschaffen worden sind. Und er hat auch in Pietrasanta den Rathaussaal ausgemalt. Das waren das erste Mal Fresken. Und das sind immer für mich also so typische Mitorais.
Ja. Du erzähltest am Anfang, dass seine Skulpturen oft Verletzungen aufweisen. Welche Bedeutung hat das? Was ist der Hintergrund?
Ich kann ihn selbst natürlich nicht fragen, weil er 2014 gestorben ist mit 70 Jahren. Und er hat aber, über die Verletzungen hat er eigentlich nichts gesagt. Er hat überhaupt wenig zu seinen Werken gesagt, weil ich glaube, dass man sich einfach seine eigenen Gedanken machen muss. Und die waren für mich seine Skulpturen waren für mich am beeindruckendsten, dass ich meine, ein wenig seine Intentionen gespürt zu haben in Pompeji. Dort hat er eine große Ausstellung mitten auf dem Gelände der untergegangenen und eben zum kleinen Teil wieder ausgegrabenen Stadt, waren über 30 Skulpturen. Und das war sehr beeindruckend, und von daher denke ich, dass er in die Verletzungen wirklich, ich würde fast sagen, das ganze 19. Jahrhundert, aber auch unsere heutigen Verletzungen durch Krieg, durch Unrecht, durch Gewalt, die wir uns gegenseitig antun, dass es alles darin irgendwie zum Ausdruck kommt. Ich bin durch die Biografie und auch durch die Erzählungen der Verwandten, zu denen ich auch in Polen dann Kontakt gefunden habe, drauf gekommen, dass die Mutter, ja, sofort nach Kriegsende sind die Zwangsarbeiter und die Kriegsgefangenen in ihre Heimatländer zurückgekehrt, Und die Mutter hat mit dem Igor Metorei, der war damals also ein Jahr alt, der ist im März 1944 geboren. Und ich denke, die sind gleich eigentlich im Mai, sind die alle nach Haus geschickt worden, zum großen Teil zu Fuß und auf Schienen, die zum Teil schon herausgerissen waren, also eben nicht auf Schienen, wo sie lange warten mussten, weil nur noch eine Spur da war. Und sie haben dann tatsächlich auch in Dresden, in der zerstörten Stadt, ich habe ein Buch, wo nur die Bilder der zerstörten Stadt drin sind, dort hat die Mutter mit dem kleinen Einjährigen unter Brücken geschlafen. Und ich denke schon, dass unbewusst, denn auch als Kind, auch wenn du keine Erinnerung vielleicht daran hast, keine bewussten, aber die ganzen Bilder strömen auf dich ein, dass er wirklich diese ganzen Verletzungen auch sehr direkt dann in seinen Skulpturen ausgedrückt hat.
Ja, was haben diese Eindrücke mit dir gemacht?
Sie haben mich sehr bewegt, sonst wäre ich auch nicht auf Reisen gegangen, um eben in der Natur sozusagen den Skulpturen zu begegnen. Ich sehe neben den Verletzungen in den Gesichtern, die eigentlich immer mit geschlossenen Augen dargestellt sind, wo alles Unwichtige weggelassen sind, also er hat keine Frisuren seinen Personen gegeben, also seinen Gestalten gegeben, sondern es sind eben Torsi. Aber man kann da besonders eigentlich sich bewegen lassen von dem Detail. Und das ist oft für mich jedenfalls, hat das eine sehr friedliche Ausstrahlung. Und ich kann voll nachvollziehen, dass er in seinen Interviews sagt, dass er eigentlich immer vom Paradies träumt. Für mich ist das dieser Kontrast, der sich auch ausdrückt in den Skulpturen. Einerseits die Verletzungen, die real sind in unserer Welt, wo er viel auch mit Verhüllungen arbeitet. Also er hat oft seine Skulpturen bandagiert, oft mit bandagierten Gesichtern oder Mund oder den Leib bandagiert. Da sagt er selber dazu, das ist ein Schutz eben vor den Grausamkeiten der Welt. Und in den Gesichtern spiegelt sich für mich aber oft so ein ganz großer Frieden, eben dieser Sehnsucht nach Frieden ab. Und er sagt selber, dass er eigentlich vom Paradies träumt.
Und du, was ist deine Erblast?
Es war ganz merkwürdig. Ich bin ja nicht nach meiner Erblast auf Suche gegangen, sondern ich bin nach Metorei auf Suche gegangen und kam eigentlich per Zufall, sage ich mal, doch wieder bei dieser Erblast heraus. Ich war zum Sprachunterricht und war sehr weit nördlich von Pisa gelandet, schon auf halbem Weg von Pisa nach Genua, in der Nähe von La Spezia. Und wusste aber, ich will an diesen Ort, wo er begraben liegt, nach Pietra Santa. Und ich hatte per Zufall aber mitbekommen, dass dort in der Nähe eins der schwersten Massaker der deutschen Faschisten 1944 im August stattgefunden hat. Per Zufall hatte ich im Fernsehen vor ein paar Jahren eine Gedenkveranstaltung gesehen mit Joachim Gauck und dem Napolitano, dem italienischen Pendant zu Gauck. Und irgendwie wollte ich auch an diesen Ort, also in dieses Dorf. Habe das dann auch geschafft, obwohl ich also noch kaum Italienisch sprach und obwohl ich gleich am ersten Wochenende, was auch mein letztes Wochenende war, am einzigen Wochenende gestartet bin. Also meiner Lehrerin gesagt habe, ich möchte aber auch dorthin, denn das ist mein Hauptanliegen, weshalb ich überhaupt Italienisch lernen will. Und ich habe dann dort gemerkt, ich bin in das Dorf hinaufgefahren mit dem Bus und habe dort gemerkt, bei diesen Bildern, das ist ja genau das, was ich aus Erzählungen aus meiner Kinderzeit kenne und was auch in der Gedenkveranstaltung von Joachim Gauck zum Ausdruck kam. Genau dieses Geschehen wird dort beschrieben, in diesem kleinen Dorf. Also ich habe Igor Metorei gesucht, vielleicht auch gedacht, er hat eine Skulptur oben an dem Gedenkort, denn das ist inzwischen ein nationaler Friedenspark geworden und also eine richtige Gedenkstätte. Ja, und dann bin ich dort herausgekommen und auf einmal rollte wie ein Film vor mir ab, dass ich eben an das dachte, was ich als Kind bei Gesprächen von den Männern, wenn die vom Krieg erzählten, was ich da mitbekommen hatte. Das Schönste für mich war, als ich dann zu meiner Lehrerin zurückkam, Wir hatten vorher einfach brav Unterricht gemacht. Sonntags war ich gekommen, es war bei Ostersonntag, haben wir noch keinen Unterricht gemacht, nur Freunde und Verwandte getroffen, gemeinsam gegessen. Aber Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 4 Tage hatte ich Unterricht. Am 5. Tag hat sie mich mit ihrem Partner da runtergefahren mit dem Auto. Und wir hatten ganz brav Unterricht gemacht nach Lehrbuch. Von X aus Argentina und was weiß ich was und Y auch sowieso. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust, weil sie hat so viele Freunde, sie hat Verwandte. Und ich dachte, irgendwie will ich was Persönliches von ihr hören. Und ich kam zurück und sie hat nur gefragt, wie war's? Und da habe ich ihr mit meinem gebrochenen Italienisch, manchmal ein bisschen Englisch ausgebessert, erzählt, was ich erlebt habe. Mhm. Oft muss ich mit den Tränen kämpfen. Ich saß so also am Grab von Mitorei und dann habe ich eben auch von St. Anne di Stazzema erzählt, von diesem Gedenkort, wo das Massaker stattfand, eines der vielen in der Toskana. Und nach diesem Gespräch guckt mich meine Lehrerin an und sagt, ich bin auch 1944 geboren. Meine Mutter musste auch fliehen mit mir wegen der Bombardements. Ich bin in einem Stall geboren, aber nicht zu Weihnachten wie das Jesuskind. Und wir waren an dieser Stelle, weil sie gemerkt hat, wie mich das beschäftigt hat und wie mich das auch bedrückt, bewegt hat. Seit dieser Zeit sind wir Freunde, ganz, ganz enge Freunde. Wenn ich nur irgendwie kann, fahre ich jedes Jahr mindestens einmal hin, wenn nicht gar zweimal. Und lerne nicht nur, sondern wir sind einfach enge Freunde geworden. Im Grunde genommen durch diese tiefen Begegnungen.
Ja, also aus Fremden sind Freunde geworden.
Auch dort, ja.
Ja.
Das betrifft aber auch die Verwandten in Polen und mehrere andere Menschen, denen ich auf dem Weg begegnet bin.
Vielen Dank, Elisabeth Melzer-Geißler. Wir machen hier jetzt einen Schnitt. Und ich weise darauf hin, dass am 12.11. um 16 Uhr sowie am 21.11. auf der Finissage Elisabeth Melzer-Geißler aus ihrem Buch lesen wird und laden Sie herzlich dazu ein. Vielen Dank. Susi Bohm, 42 in Stettin geboren. Kindheit in Dägeling verbracht. Ein Kunststudium war nicht realisierbar. Daher den Beruf Drogistin. Nebenbei intensive Beschäftigung mit der bildenden Kunst. 82 erste Ausstellung, Schwerpunkt Radierung, Künstlerbücher, Mitglied der IAPMA, zugehörig zu den 20 besten Kunstpressen Norddeutschlands. 84 Blüte im kleinem roten Haus in Kibitzreihe das kulturelle Leben. Lesung, Konzerte, Workshops, Fernsehdrehs. Ein Familiendrama war für sie der Auslöser, an diesem Projekt teilzunehmen. Die Erblast. Ich habe sie gesucht und auch gefunden. Jetzt sitze ich da mit meinen Schrunden, sagt sie. Ja, hallo Susi, schön, dass du heute da bist. Ja,
hallo Leni.
In deinem Buch über die Erblast schreibst du, ich habe sie gesucht und auch gefunden. Wie meinst du das?
Ja, ich habe gedacht, ich habe gar keine Erblast, weil ich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, habe ich tolle Kindheitserinnerungen und daraus schöpfe ich ja heute noch immer für meine Bücher und meine Bilder und so und so ein bisschen heile Welt immer alles. Als ich jetzt aber so nachgeforscht habe, warum einiges schiefgelaufen ist in meiner Familie. Und da habe ich gedacht, ja, dann habe ich so einiges gefunden, wo das herkommt. Dass mit uns nie diskutiert wurde, Fragen nicht beantwortet wurden. Und ja, und dann habe ich jetzt manchmal richtig so ein, geht es mir nicht so gut, weil ich gedacht habe, ich hätte einiges anders machen müssen. Immer meine Kinder zwingen oder ran zum Reden. Man muss immer sehen, dass man über alle Probleme redet und die nicht totschweigt. Ich habe das denn, habe alles immer hingenommen. Das ist nicht so gut. Und deswegen habe ich jetzt neue Schrunden sozusagen. Das muss ich jetzt neu wieder verarbeiten.
Ja, ich denke aber auch, dass es ein Prozess ist. Ne? Wenn du bist jetzt angeregt worden durch das Thema Erblast, darüber nachzudenken und hast eben die Lasten gefunden. Und wie war das denn so in deiner Kindheit? Wie hast du das denn so wahrgenommen?
Also der Auslöser zu diesem ganzen Projekt ist ja bei mir im kleinen Roten Haus mal geboren worden, als wir ein Kulturtreff da waren, im Pinneberger Kulturverein da. Und da kam es irgendwie zum Gespräch, irgendwie Nachkriegszeit. Und da habe ich so einige Sachen erzählt aus meiner Kindheit, aus Stettin, als ich ganz klein war, 3 oder so, was ich da gesehen habe, Tote im Schnee und Leute in den Bäumen und wusste nie, was das ist und habe immer gefragt, und keine Antwort bekommen.
Keine Antwort von deinen Eltern?
Keine Antwort, nö, ich wusste nicht, was das ist. Mhm. Und deswegen fand ich das auch nicht schlimm. Ich habe mich nie gegrault, weil das sah aus, als wenn da Puppen hängen und der Mann, der schläft eben da. Also das war alles ab. Später weiß man natürlich erst, was sich da abgespielt hat und so. Aber wenn man dann fragt, als ich größer war oder auch in der Schule und so, als man so ein bisschen mitgekriegt hat von dem ganzen Elend, hat man nie eine Antwort gekriegt. Es war immer alles heile Welt und...
Also alle haben geschwiegen?
Ja, alle haben geschwiegen. Das hat keiner, ob das in der Schule war oder auch später in der Lehre, da konnte man gar nichts sagen. Mein Chef hatte so einen Hüftschuss oder keine Ahnung. Der hat auch nie irgendwas vom Krieg. Und wenn, haben sie nur Haudegen-Geschichten erzählt, wie sie da, was weiß ich, mit dem als Meldefahrer da mit dem Motorrad durch den Schlamm gefahren sind. Aber es war immer alles... Oder mein Vater hat auch nur einmal was erzählt, aber auch nur, der war Musiker, weil er in, ich weiß nicht, Stalingrad oder wo das war, große Schießerei und da auf so einem Platz und er entdeckt einen Flügel, setzt sich ran und spielt und alle waren still und alle waren lieb und haben hinterher weitergeschossen. Also das waren so Erlebnisse, die wir vom Krieg gehört haben als Kinder. Und sonst nichts. Nur wir haben unsere Eltern gesehen, der Vater, der kaputt war, als er zurückkam.
Also hattest du als Kind eine verfälschte Sichtweise vom Krieg?
Es gab nichts. Es waren nur, nach der Flucht und so, da war das dann so, landeten wir in so einem kleinen Dorf. Und da war meine Mutter sehr emsig und das wurde sich nur bemüht, dass man was zu essen hat. Mhm. Man ging auf die Felder und hat Mälde gesammelt, Kartoffeln gestoppelt oder was auch immer alles. Meine Mutter hat nachts Kühe gemolken, die noch nie eine Kuh von dicht gesehen hatte. Und sowas alles. Mein Vater hat Musik gemacht bei den Engländern oder was weiß ich. Aber es wurde nie über die Vergangenheit. Die Vergangenheit gab es nicht. Es gab keine Vergangenheit. Und wenn, war es vor dem Krieg, als mein Vater da leider der... das Orchester von Stettin war und meine Mutter ganz fesch immer. Das gab es, aber während der Kriegszeit gab es nichts.
Ja, wahrscheinlich, weil es ein Trauma auch für deine Eltern war.
Ja, das war
für meine Eltern nicht anders, sie konnten nicht darüber reden.
Nee. Ich habe erst im Erwachsenenalter von meiner Tante mal gehört, was meiner Mutter alles im Krieg passiert war, also mit diesen Vergewaltigungen und so und was mein Vater durchgemacht hat und so. Das habe ich später, da war ich schon erwachsen von so einer Verwandten gehört. Ne? Mhm. Also wir selber haben nie was gehört. Mein Vater war immer fesch, auch im Krieg war er fesch.
Ja.
Hat Musik gemacht.
Von deiner Tante hast du später dann ein bisschen Realität mitbekommen. Und als Erwachsene, als du dann selber Kinder hattest, wie bist du da mit diesem Thema umgegangen, wenn deine Kinder dich gefragt haben?
Meine Kinder haben zum Beispiel... Nein, nach dem Krieg oder sowas haben die nicht gefragt. Der Opa war ja da und Opa war immer ganz lustig und Opa hat Musik gemacht und meine Mutter war eine ganz patente. Also meine Kinder haben solche Fragen nicht gestellt.
Und sind als, gar nicht, auch gar nicht auf
die
Gedanken
sind gar nicht, gekommen. Nein, mit dem Krieg und ich konnte zu dem Krieg auch nichts sagen und die haben, also das war kein Thema bei uns. Nicht? Außerdem musste ich auch sehen, ich war ja 5 Jahre alleine mit meinen Kindern, dass ich auch was zu essen kriege. Also das war... Manchmal hat sich das so ein bisschen wiederholt, was ich ganz schrecklich finde, weil wir ja, mein Vater raste mit dem Ausklopfer manchmal hinter uns her mit seinem Gürtel, also es wurde ja gehauen und ich hatte ja wenig zu essen, denn als ich mit den Kindern alleine war, dann habe ich die Kelle da auf dem Tisch gehabt, so eine kleine Holzkelle, habe ich immer so rumgeklöppelt, das wird aufgegessen, wenigstens probieren. Mhm. So, und ganz, das tut mir, also das finde ich jetzt furchtbar, nicht?
Ja. Aber du konntest wahrscheinlich auch nichts dafür,
nein,
weil du es übernommen hast von deinen Eltern.
Ja, das fand ich aber ganz, also jetzt hinterher.
Ja.
Finde ich grauenvoll, nicht?
Das Schöne ist aber, dass wir jetzt hier Dinge verändern können, wo wir es nun erkannt haben.
Wir können das verändern.
Ja.
Da bin ich jetzt ja bei und versuche das. Und einer meiner verlorenen Söhne hat mich, den habe ich fast 10 Jahre nicht gesehen, der war letzte Woche mit meinen Enkelkindern, die ich ja auch so lange nicht gesehen habe und so, hat mich besucht.
Ja,
das war wie ein Sechser im Lotto. Mhm. Geholfen, diese kleine Geschichte, weil man über sich selber ja auch nachdenkt. War das jetzt so richtig? Hast du alles? Hättest du nicht da mal? Und hättest du? Und das wirft unwahrscheinlich viele Fragen jetzt auf. Das ist ja wie so ein kleines Märchen nur geschrieben oder Gedicht und so, aber das wirft ganz viele Fragen auf, und worüber ich jetzt ernsthaft so nachdenke.
Ja, du hast ja auch sehr viel, dir auch sehr viel Mühe gegeben mit dem Buch. Also du hast wieder handgeschöpftes Papier verwendet und auch Drucke gemacht.
Ja, Radierungen.
Radierungen gemacht.
Aber das ganze Buch.
Jedes Bild ist, spiegelt praktisch den Text wieder,
genau,
den du auf der, auf der linken Seite das Bild und auf der rechten
Seite
der,
ist der Text.
Ist der Text. Ne?
Also manchmal,
das ist ja, während du das gestaltest, während der Entstehungsphase, passiert ja auch wieder sehr viel mit dir.
Genau, ne? Zum Beispiel das kleine Bild hier. Da sitze ich als kleines Kind, 3-4-Jährige, an so einer alten Hexe, das ist dieser Herd. Und da ist in der Radierung reingeschrieben, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Das war natürlich so ein Spruch von meiner Mutter.
Ja.
Das ist der Lehrer, der lange mit dem Rohrstock, und ich möchte immer was sagen, aber gibt's nichts, keine Fragen stellen. Das als Kind, dass man nur draußen in der Natur war. Wir haben uns mit uns selber beschäftigt, und das war eigentlich wunderschön. Ne? Ich habe in Mooshöhlen rumgegraben, Puppen haben wir selber gemacht. Und also nur wer als Erwachsener seine Kinderseele bewahrt, ist und bleibt ein Mensch. Da habe ich eine Radierung gemacht, und das von Erich Kästner.
Ja.
Erich Kästner mag ich sehr gern. Also ich bin ein Anhänger von Erich Kästner. Alles und eben. Hier ist unsere Familie nochmal. Und dann eben zum Schluss nochmal, aus dem Land meiner Träume kann mich niemand vertreiben. Mit dem kleinen Prinzen und meinem Lieblingsauto, was da lang fliegt. Das sind so die Illustrationen, das kleine rote Haus. Und hier wandere ich mit dem, wie immer, mit den roten Schuhen an und dem Luftballon, wo die Erblast dran steht. Nicht? Also so schwer soll die nicht sein, deswegen ist der Luftballon, den ich hinter mir herziehe.
Mhm. So. Das ist
auf die Schippe genommen.
Du wirst aus diesem Buch auf der Ausstellung lesen.
Die Lesung mit Susi Bohm findet am 7.11.2021 in der Sonntagsmatinee um 11.30 Uhr in den Räumen der Drostei Pinneberg statt.